sieghaften Glaubens über die Welt. Das haben wir gerade eben bei unserer ersten Stelle aus dem 1. Johannes 5,4 gehört. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und es sind gleich ganz bekannte Verse auch, denke ich, die uns im Predigttext begegnen und sehr kurz und sehr klar ausdrücken, was uns als Freikirchler und als Baptisten ganz, ganz wichtig ist. Für mich ist allerdings sehr interessant, dass diese Aussage in einem Abschnitt in der Bibel kommt, wo das eigentliche Thema ein ganz anderes ist. Im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, da geht es um die großen Themen wie Vorherbestimmung, Erwählung. Das Volk Israel ist nicht von Gott dahingegeben, sondern Gott steht zu diesem Volk. Das ist eigentlich das Hauptthema in diesem Abschnitt. Aber genau hier hinein formuliert Paulus dann das Herzstück unseres Glaubens. Ganz kurz, ganz prägnant, das Evangelium Jesu Christi erklärt. Es geht hier um Glaube als Herzenssache und Glaube, der aus mir heraussprudelt, wie mir der Schnabel, wie mir der Mund gewachsen ist. Und ich denke, dass unser Gründervater des kontinentalen Baptismus, der Johann Gerhard Onken, genau das gemeint hat, als er mal Mitte des 19. Jahrhunderts behauptet hat, jeder Baptist ist ein Missionar. Jeder Baptist ein Missionar. Ob er das heute noch so vollmündig behaupten würde, das möchte ich in der Predigt erörtern. Lesen wir also dazu den Predigttext aus Römer Kapitel 10, die Verse 9 bis 18. Paulus schreibt: Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nichtjude ist, das macht hier keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn, jetzt wieder eine alttestamentliche Untermauerung, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, wieder alttestamentliches Zitat, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Wie gesagt, er spricht zu den Juden hier. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, hatten sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben sie gehört. In der Schrift heißt es ja von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die engsten Gebiete der Welt gedrungen. Soweit der Predigttext für heute. Überlegen wir mal kurz, wo finden wir heute noch Leben, das mit Herz gelebt wird und mit Mund ausgedrückt wird, wo gefiebert wird, wo gesprochen wird, wo gelebt wird, wo macht man das noch mit Herz und Mund? Das, was mir auf jeden Fall eingefallen ist, ist der Fußballplatz, das Fußballstadion. Da erlebt man das noch, wortwörtlich. Und seit vielen Jahren haben sie ja auch einen Fußballgott, von dem man spricht. Es werden regelmäßig Gottesdienste in Anführungszeichen dort abgehalten, Laola-Wellen für die Anbetung geschlagen. Jauchzen und Jubel aus vollem Herzen gehört dazu und natürlich Heulen, nicht Zähne klappern, aber Heulen und Elend, wenn die Mannschaft es einfach nicht geschafft hat. Und ganz interessant in unserer Gesellschaft, das Ganze ist für die Profis auch noch unter öffentlicher Beobachtung. Die werden nicht losgelassen, die Kamera wird nicht ausgestellt, bis die frischen Statements unserer Heroen, der Sporthelden, alle eingefangen worden sind und dann wird abgebrochen. Blöd ist das dann, wenn eine Mannschaft eben nicht gewonnen hat und dann die intelligenten Journalisten solche Fragen stellen, wie zum Beispiel, ob heute nicht mehr drin war. Vielleicht mit einer anderen Aufstellung, mit einem anderen System. Warum der Gegner so viele Chancen bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Interviews euch anschaut, aber manchmal sind die richtig lustig, weil dann packen sie die Stürmer, auch Nationalstürmer, dann packen sie die Trainer und auch den Nationaltrainer manchmal genau dort an, wo er nicht unbedingt an seine gute Kinderstube mehr denkt. Und dann brodelt das einfach raus, was in ihm drin ist. So Neudeutsch heißt das ungefiltert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Das war mal, vor vielen Jahren ist es schon her, der deutsche Bundestrainer Rudi Völler, der ja eigentlich ein toller Spieler war und dann mal Bundestrainer war, der ist einmal dermaßen ausgerastet in einem Interview, wo Waldemar Hartmann, der noch damals im Bayerischen Rundfunk den Sport moderiert hat, ihn nach dem 0:0 gegen Irland sowas auf die Palme gebracht hat, das war einfach köstlich. Das war köstlich. Da konnte der Rudi nicht mehr an sich halten. Oder vielleicht noch bekannter ist dieser Münchner Vulkanausbruch von Giovanni Trapattoni. Flasche leer, was erlauben Strunz, ich habe fertig. Das wird bis heute noch angeklickt und angeliked. Das kommt einfach an. Oder Per Mertesacker wird nach dem Gewinn des WM-Viertelfinals gegen Algerien auch so dumm von der Seite angesprochen. Und dann antwortet er, glauben Sie, wir hatten es mit einer Karnevalstruppe zu tun. Ich lege mich jetzt 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir mal weiter. So richtig. Was macht diese Menschen, was macht diese Äußerungen so lebendig? Ich denke, man merkt eben diesen Gesprächen an, sie sind nicht antrainiert, da liest niemand ab, sondern sie kommen so richtig aus dem Herzen heraus. Ungeschützt, ungefärbt, die Wahrheit kommt ans Licht, jedenfalls die Wahrheit, die in seinem oder ihrem Herzen ist, die kommt ans Licht. Direkt. Und Jesus hat das ja auch gesagt. Es gibt ein Jesuswort, das 2-mal überliefert ist in den Evangelien, wo er sagt, wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über. Und das wissen wir ja aus eigener Erfahrung. Das ist einfach ein Weisheitswort. Die Popularität der Spieler und der Trainer, die verdanken sie, glaube ich, nicht nur den vielen Treffern, die sie hoffentlich gemacht haben oder den Pokalen, die sie gesammelt haben, sondern dieser Art, wie sie einfach sind, denke ich mal, dieser Echtheit, dieser Glaubwürdigkeit, die wir mit diesen Leuten verbinden. Es gibt genauso Leute, die stehen in der Öffentlichkeit im Rampenlicht, bei denen sieht das ganz anders aus. Unsere sogenannten Mandatsträger, Funktionäre, Aufsichtsräte, Politiker. Wenn Sie die Beschlüsse Ihrer Krisengipfel verkünden und kommen zu den Kameras und den Mikrofonen, ich weiß nicht, wie lange man da eigentlich zuhört. Vielleicht der erste Satz und dann sind es meist ja nur Worthülsen, die da von sich gegeben werden. Worte, die nicht viel aussagen. Die gut vorbereitet sind, weil man ja genau weiß, alle hören zu. Da werden Aktionspläne verkündet ohne Aktionen. Und so ein Umgang in der Öffentlichkeit, das macht ja misstrauisch. Und das macht irgendwo auch, wie soll man sagen, demotiviert. Bis dahin, dass man am Wahlsonntag überhaupt nicht mehr zur Wahl geht. Oder, was wir auch merken, dass man dann rechts außen ankreuzt. Das ist auch eine Reaktion. Die Gretchenfrage ist, sind wir Christen denn besser? Bist du, bin ich wirklich besser als die, auf die wir gerne zeigen? Ein Nichtkirchgänger hat mal vor einiger Zeit über seine frommen Nachbarn gesagt, je heiliger, desto schicher. Je heiliger, desto schicher. Und damit wollte er vielleicht noch nicht mal lästern, sondern das klang irgendwie verbittert, das klang irgendwie enttäuscht. Je heiliger, desto schicher. Ist dir schon mal durch den Kopf gegangen, dass es nicht nur Böswilligkeit der Atheisten ist oder derer, die eben nicht glauben, wenn sie so herziehen über das Christentum oder über die Kirche oder die Vertreter und das Bodenpersonal dieser Kirche. Und liebe Geschwister, wenn ich Kirche sage, dann möchte ich bitte, dass wir uns mit hineindenken, denn Freikirchler werden auch nur unter Kirche abgehakt. In der Öffentlichkeit werden wir nicht anders wahrgenommen. Ist dir schon mal durch den Kopf gegangen, dass es eben nicht Böswilligkeit ist, nicht Rechthaberei sein könnte, was dahinter steckt, sondern was könnte es sein? Sehnsucht. Sehnsucht danach, auf Menschen zu stoßen, die wirklich ergriffen sind von ihrem Glauben. An denen man prüfen kann, ob dieser Gott wirklich ein Interesse an mir hat. Die mir mitteilen können und zeigen können, dass Gott tatsächlich etwas ändern kann in meinem Leben. Könnte ja vielleicht auch sein. Nun muss man natürlich zugeben, dass manche Kritik an Kirchen und Vertretern der Religionen schon irgendwo zutreffend sind. Das kommt ja nicht aus dem Blauen, das kommt ja irgendwo her. Und dass, wer den Schaden anrichtet, auch den Spott einfahren darf. Das ist ja so. Schaut man das Priestertum an, ich meine jetzt nicht das Priestertum aller Gläubigen, sondern das Priestertum, was wir so aus anderen Konfessionen her kennen, in den Kirchen und Tempeln, wo vorgeschriebene Rituale abgespult werden, Sicherheitsabstand zum Volk über Stufen und Meter weit gehalten wird, kann man natürlich nicht wirklich annehmen, dass diese heiligen Leute für die Menschen da sind. Ein kühler Zeremonienmeister, unnahbar. Dabei sollten sie ja gerade Zulieferungsdienste leisten. Man meint, da nimmt einer den Gläubigen die Anliegen und Sorgen ab und bringt sie vor Gott. Aber sowas passiert immer in Religionen, in allen Religionen, dass sich das Amt schnell verselbstständigt. Und aus dem Geistlichen eine unnahbar entrückte Gestalt wird. Ein Kirchenagent mit einstudierten Formeln und Riten. Und dessen wirkliche Gefühle und geistliches Leben, wenn er denn eins übt, nicht zu erfahren ist. Aber vermutlich denkt der Apostel Paulus bei seinen Sätzen über das Christsein mit Herz und Mund überhaupt nicht an solche Kirchenoffizielle, gar nicht. Er denkt eher an dich und an mich. Auch bei uns fallen Glauben und Leben zumindest hin und wieder auseinander. Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Weiß Gott, wir haben uns einfach, ja, wir denken, es stimmt alles in unserem Leben überein. Was haben wir? Wir haben uns vielleicht einfach unserer Kultur angepasst. Es heißt doch, reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Wo der Glaube Privatsache ist und daher nach außen eher unkenntlich. Christsein ist eine Art Verschlusssache. Woran einer persönlich glaubt, das ist so etwas, was das letzte Tabu ist in unserer Gesellschaft. Tabus sind Dinge, die man nicht anrührt, die man nicht verändert. Alle anderen einzigen Tabus oder No-Gos, das geht ja gar nicht, die sind mit der Zeit normal geworden. Da schreckt keiner mehr zurück, wenn er sich überlegt, was werden die anderen Leute denken, wenn ich dies und jenes tue, mache, sage. Mir fällt da zum Beispiel so etwas Lustiges ein wie Tattoos. Tattoos waren vor einigen Jahrzehnten noch etwas, ja, wo man den Verdacht hatte, ah, das ist ein Zuhälter oder das ist ein Knacki. Heutzutage findet man diese Tattoos überall, ich meine überall am Körper, auch jeder trägt sie. Es ist ganz normal geworden. Da kräht kein Hahn mehr nach. Dieses Tabu ist gebrochen. Minister schreiten in Turnschuhen zur Vereidigung. Ein Politiker outet sich in der Öffentlichkeit, dass er schwul ist. Das ist gut so. Oder ein anderer Politiker, der verheiratet ist, geht mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit umher und braucht keine Angst zu haben, dass er nicht wiedergewählt wird. Tabus sind gefallen, gebrochen. Nur ein Tabu, das ist nicht gefallen. Über Glauben spricht man nicht. Das ist Privatsache. Und wenn es mal passiert, doch eher selten. Es ist fast wie im Schulbetrieb. Man unterrichtet Religion, aber man muss sich hüten zu missionieren oder zu evangelisieren, weil man sonst ganz schönen Ärger von der Schulleitung bekommt. In unserer Kultur ist es üblich, den Glauben zu verbergen. Man trägt ihn nicht mit sich herum. Es gilt fast als unanständig, zumindest als peinlich, darüber zu reden. Pornohefte werden schon lange nicht mehr unter dem Ladentisch versteckt, die zum Tischgebet gefalteten Hände noch immer, wenn überhaupt. Ich versuche ganz grob zu skizzieren, zu karikieren, aber ich glaube, da steckt eine Menge drin. Denn andere Kulturen gehen damit viel unbefangener um wie wir hier im Westen in Europa. Ganz anders. In vielen südlichen Ländern hängen Kreuze und Heiligenbilder am Armaturenbrett von Taxifahrern, von Busfahrern. Fußballer bekreuzigen sich. Und nicht nur, wenn sie ein Tor geschossen haben, sondern schon, wenn sie reinkommen und auf den Fußballplatz treten. In den USA müssen Präsidentschaftskandidaten, Herr Trump oder die Frau Clinton, sie müssen Auskunft über ihren Lieblingsbibelvers geben. Das ist ganz normal in der USA. Und wir wundern uns, wenn wir US-amerikanische Geschwister zu uns einladen, zu Evangelisationswochen, zu Veranstaltungen, wie unbefangen diese Amis, lieben Geschwister, auf Steirer, auf Österreicher zugehen und über den Glauben reden, als wäre das gar nichts, als wäre das das Normalste von der Welt. Und das Lustige ist ja, dass die Steirer und die Österreicher auch so reagieren, als wenn es das Normalste von der Welt ist. Ich habe so erlebt, aber vielleicht überlebst du es anders. Es kann natürlich auch anders funktionieren, genau. In all diesen Kulturen ist es normal, dass der Glaube sichtbar wird. Wir erwarten von unseren Migranten, wenn sie zu uns kommen, in unser Land, dass sie sich unserer Leitkultur, oder wie man das auch immer nennt, dass sie sich unseren Überzeugungen anpassen, sie aneignen. Aber nicht alle unsere Gewohnheiten sind, glaube ich, nachahmenswert. Nicht alle. Manches Bewahrenswerte haben wir verloren und ich glaube zu unserem Schaden. Bei dem Fremden ist da noch einiges in Geltung, zum Beispiel der Zusammenhalt der Familie, Einstehen der Generationen füreinander, Mut zur Elternschaft, Gastlichkeit, Gastfreundschaft, Schamgefühl und anderes mehr. Und im Blick auf den Glauben, im Praktizieren, im Tun, im Umsetzen, sichtbar machen für andere. Nun höre ich schon den ein oder anderen Einwand an dieser Stelle, dass das doch die meiste Zeit nur rein äußerlich sei. Und Jesus ja auch schon zu seiner Zeit bei den Pharisäern festgestellt hat, wie sie zum Schein lange Gebete in der Öffentlichkeit sprechen. Ja, stimmt, passiert. Passiert in allen Glaubensrichtungen, ganz klar. Aber es gibt genug andere, die sind so ergriffen von ihrem Glauben, die wollen gar nicht anders und können gar nicht anders. Und wenn sie das tun, sieht das auch noch völlig normal aus, noch nicht einmal verrückt. Und die Frage, die ich uns heute stelle, ist, will ich vielleicht das nicht auch für mich? Willst du das nicht vielleicht auch für dich? Das ist nicht peinlich, so zu sein. Und wir brauchen auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass wir hier negativ aufscheinen. Im Gegenteil. Paulus zu seiner Zeit argumentiert, dass Menschen sich danach sehnen, wenn er aus dem Alten Testament zitiert, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. So begründet Paulus das Weitersagen des Evangeliums. Ich möchte abschließen mit einer mutmachenden Geschichte. Es geht um Rebecca Piepert, ist natürlich schon eine Weile her, Deutsche, geht ins Ausland zum Studieren nach Spanien und sie gehört so richtig dieser Glaube ist Privatsache Kultur an. Einige ihrer Freundinnen waren in der christlichen Studentenarbeit engagiert und sie schlagen ihr vor, Mensch Rebecca, versuch doch mal in Spanien einen Hauskreis zu machen und deine Freunde dazu einzuladen. Ohne große Erwartung macht die Rebecca das. Und einige der Freunde versprachen auch, dass sie zum Termin kommen, Mittwoch, 19 Uhr. Darunter war auch Mary aus Irland. Die war schon berühmt-berüchtigt über ihre kritische Haltung gegenüber Christen. Und ich lese jetzt einfach mal, wie das in dieser Geschichte erzählt wird. Der Mittwoch kam, es wurde 19 Uhr, es wurde 19.15 Uhr, es klingelt. Mary stand vor der Tür, allein. Na, das sieht ja aus, als ob du wirklich eine gute Auswahl getroffen hast heute Abend. Ach, antwortete ich unglücklich, jeder ist beschäftigt. Ich bemühte mich, höflich Konversation zu machen, weil ich annahm, sie würde bald gehen. Stattdessen fragt Mary, Rebecca, warum bist du eigentlich Christ? Du kannst doch deinen Verstand nicht an der Garderobe einfach abgeben. Das war der Anfang einer zweistündigen Unterhaltung. Als Mary ging, drückte ich ihr das Buch eines Theologen in die Hand. Darin wurden anschaulich Grundfragen des Christseins behandelt. Nachdenklich sah sie es an. Lies es irgendwann mal in den nächsten Jahren, sagte ich locker, als ich die Tür zumachte. Niemand sollte mich jemals beschuldigen, einen anderen Menschen zum Glauben gedrängt zu haben. Am nächsten Tag entschuldigten sich meine Gäste. Sie versprachen, nächste Woche bestimmt zu kommen. Wieder war es Mittwoch, 19 Uhr. 19.10 Uhr, 19.20 Uhr, endlich klingelte es. Freudig rannte ich zur Tür. Wieder stand nur Mary da. Entschuldige, ich bin gleich zurück, sagte ich. Ich rannte ins Bad und heulte mich dort aus. Noch einmal hatte ich mich eine Woche lang vorbereitet und jeden Tag gebetet. Und die Einzige, die gekommen war, war Mary. Als ich zurückkam, hoffte ich, sie würde schnell gehen. Stattdessen sagte sie, ich habe das Buch gelesen, das du mir gegeben hast. Dann bombardierte sie mich mit Fragen. Schließlich sagte sie unvermittelt, eigentlich wollte ich Gott mein ganzes Leben lang kennenlernen. Sag mir, was kann ich tun, um Christ zu werden? Ungläubig starrte ich sie an. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Ich murmelte, naja, du könntest beten. Aber wie, wollte sie wissen. Du könntest Gott das sagen, was du mir gerade gesagt hast. Ja, und wann soll ich das sagen? Sag es ihm, sobald du wieder zu Hause bist. Ich stand schnell auf, führte sie zur Tür, dann rief ich ihr noch nach, lies das letzte Kapitel des Buches, das ich dir gegeben habe. Darin wird erklärt, wie man Christ wird. Sie tat es tatsächlich und machte zu Hause den Schritt hin zu Jesus. Aber ich blieb skeptisch. Ich wollte abwarten. Konnte jemand so schnell zum Glauben kommen? Inzwischen sind 10 Jahre vergangen. Ich habe selten jemanden gesehen, der so schnell im Glauben gewachsen ist wie Mary. Mir wurde klar, wenn Gott einem Menschen nachgeht, dann führt er ihn zum Glauben, selbst wenn jemand wie ich dabei im Weg steht. Er hat das Wenige, das ich bieten konnte, benutzt, um Mary den entscheidenden Impuls zu geben. Das ist doch eine tolle, mutmachende Geschichte, oder? Ich sehe sie auf jeden Fall als solche. Mutmachend, so zu sein, wie wir sind. Sei, wer du bist, echt, authentisch. Und sei mutig, das, was Gott dir geschenkt hat, weiterzusagen. Den Mund zu öffnen. Denn wenn wir mal den Mund öffnen, dann werden wir staunen, was da tatsächlich rauskommt, was Gott in uns hineingelegt hat. Lass einfach heraus, was Gott dir geschenkt hat. Lass dir vom Heiligen Geist Gelegenheiten zeigen, wo du das machen kannst, das bisschen vielleicht, was du meinst, was du geben kannst, in die Waagschale zu werfen. Darüber zu reden, was es für dich bedeutet, Gewissheit im Glauben zu haben. Was es für dich bedeutet, zu sagen, ich bin glücklich, weil ich mit Jesus lebe. Ich glaube auch, bei den Aposteln hat das nicht gleich so gefunkt. Wenn es dann heißt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, dann hatten die wahrscheinlich auch so eine Startphase, bis dann auf einmal das herauskam, was der Heilige Geist in sie hineingefüllt hat. Ich wünsche uns allen, dass wir mit gefüllten Herzen unsere Münder öffnen, dass wir kühn werden, dass Jesus uns leitet und wir uns auch leiten lassen, nicht unter Druck, nicht unter Druck, sondern von unserem Ergriffensein, von dem, was in uns lebt in der Beziehung zu Jesus. Das Herz wird dann voll und auf einmal läuft der Mund über. Wir müssen uns nicht zwingen, einen Callcenter-mäßig angelernten Text auswendig lernen zu können. Das mag ja durchaus hilfreich sein, dass wir uns darüber mal Gedanken machen im Vorhinein, was können wir sagen, wie können wir es am schnellsten erklären und so weiter. Ist alles okay, muss aber nicht unbedingt sein. Wir können auch darauf vertrauen, dass das heraussprudelt, was Gott in mich hineingefüllt hat. Jesus kommt zur Sprache, dann kommt er zum Zug in dieser Welt und das schenke uns Gott.